Ja, Bruder, Gott hat aus der Versammlung Oranienburg hat sich vorbereitet und er wird uns dienen mit dem Thema, warum man der Bibel vertrauen kann.
Ja, warum man der Bibel vertrauen kann. Mit diesem Thema befassen wir uns in der nächsten halben Stunde, weil Menschen nach einer vertrauenswürdigen Anleitung im Leben halt suchen. Warum man jetzt speziell der Bibel vertrauen kann, das werden wir in diesem Vortrag besprechen. Aber wir werden auch besprechen, ob sich dieses Vertrauen auch in deinem Leben zeigt, ob du der Bibel vertraust. Und ich werde euch heute noch die theokratische Taschenlampe zeigen. Kommen wir zurück zur vertrauenswürdigen Anleitung. Überall auf der Welt suchen die Menschen nach Anleitung aus den verschiedensten Gründen. Da gibt es zum Beispiel die Gesundheit, das Leben schlechthin, Krankheiten, Ehe, Familienleben, Kindererziehung, Weiterbildung, Beruf, Finanzen und viele weitere Themen könnte man da nennen. Wie kommt man nun zu einer guten Anleitung? Was habt ihr so gemacht bisher? Man könnte sich so an Spezialisten wenden, mit denen man darüber spricht, oder man sucht sich so Lektüre, die eine Anleitung bietet. Oder gibt es dann so zum Beispiel so in Apotheken über Gesundheit, Zeitschriften, oder es gibt so Zeitschriften, die so ganz wichtige Themen ansprechen, das Geld und andere Sachen. Und dann schaut man sich das so an und dann stellt man aber weltweit fest, dass das Ergebnis der Anleitung, die wir bisher genossen haben, nicht zufriedenstellend ist. Wir sehen die ganzen Probleme auf der Erde. Woran liegt das nun? Das liegt einfach daran, dass Menschen eine begrenzte Erfahrung haben und weil sie zum Teil auch das Vertrauen anderer Menschen missbrauchen. Und deshalb funktioniert das mit der Anleitung, die wir bisher so in der Welt erfahren, nicht. Nehmen wir so Beispiele. Stell dir vor, du bist krank und da kommt endlich ein Medikament auf den Markt, was deiner Krankheit Linderung verspricht oder sogar Gesundheit. Und du nimmst dieses Medikament und nach 5 Jahren sagt dir dann die Pharmafirma, wir müssen das Medikament leider vom Markt nehmen, weil die Nebenwirkungen so schlimm sind. Die sind schlimmer als die Krankheit, die du eigentlich hättest. Ja, also da sehen wir ein Beispiel, dass das nicht so funktioniert. Oder jetzt die Wirtschaftskrise. Du vertraust deinem Banker, wo du dein Geld anlegen sollst, kriegst da einen todsicheren Tipp. Ja, und dann heißt es dann irgendwann, tja, das hätten wir auch nicht gedacht, aber das Unternehmen, das Sie investiert haben, das ist pleite gegangen. Kommt selten vor, aber Sie haben nun mal Pech gehabt. Na, da sehen wir also, die Anleitung ist dann immer nur so gut wie die Leute, die sich das ausdenken, die eben unvollkommen sind. Neben den schlechten Erfahrungen, die wir jetzt so angesprochen haben, gibt es aber Millionen Menschen, die eine gute Anleitung im Leben erfahren haben. Die haben eine vertrauenswürdige Anleitung gefunden, die sich auch in der Praxis bewährt hat. Und das ist das Gute. Und die sind dadurch zu einem glücklichen, friedlichen und vereinten Volk geworden. Und in einem Leitartikel wurde über dieses Volk Folgendes gesagt. Eines ist sicher. Würde die ganze Welt nach dem biblischen Grundsatz der Zeugen Jehovas leben, dann gäbe es kein Blutvergießen und kein Hass mehr und die Liebe würde als König regieren. Ja, Jehovas Zeugen vertrauen auf ein Buch, das weltweit bekannt ist, nämlich auf Gottes Wort, die Bibel. Und über dieses Buch werden wir uns jetzt intensiv unterhalten. Warum kann man dieser Schrift, der Heiligen Schrift, dem Worte Gottes vertrauen? Weil es so ein paar wichtige Dinge gibt, die man beachten muss. Und wir können uns mal 3 Regeln merken. 3 Regeln. Dann wird die Bibel eine gute Anleitung. Die erste Regel ist, man muss sie lesen, ist ganz klar. Die zweite ist, man muss es ausführen, was man gelesen hat. Und das dritte ist, man muss es auch konsequent einhalten. Beispiel, du nimmst dir dieses Heft hier und guckst, hier ist ja ein interessantes Thema drauf, über eine Krankheit, die mich betrifft. Toll, dass die Leute da was drüber geschrieben haben. Packst es weg, was nutzt dir das, was da drin steht, wenn du es nicht liest? Gar nichts. Kann ein ganz toller Artikel drin sein, es nutzt dir nichts, weil du es nicht liest. Also du musst schon das lesen, was wichtig ist. Oder hier sind ein paar Tipps drin, du hast es auch gelesen, aber du machst es nicht. Du handelst nicht danach. Dann nützt dir das auch nichts. Oder wir nehmen ein Buch über Kindererziehung. Du hast es gelesen, du handelst danach, hast das erste Jahr dein Kind großgezogen nach diesen Tipps und dann sagst du, ach, das ist mir zu anstrengend, ich lasse das jetzt. Du hältst es nicht konsequent ein. Was wird aus deinem Kind werden, wenn du es nicht weiter erziehst die nächsten Jahre? Dann funktioniert es nicht. Ne? Also, lesen, ausführen, konsequent einhalten. Die drei Regeln, die muss man einhalten, damit die Bibel eine vertrauenswürdige Anleitung für uns ist. Der Erfolg, jetzt so eine gute Anleitung zu beachten, liegt natürlich im Verhältnis zum Willen des Anwenders. Will ich das wirklich so umsetzen, wie ich es gelesen habe? Und der Wille einfach wieder zu dem Vertrauen. Deshalb heißt ja der Vortrag, warum man der Bibel vertrauen kann. Vertrauen kann ich nur entwickeln, wenn ich mich mit was auseinandersetze und dann bin ich auch bereit, es anzuwenden. Aber erstmal muss das Vertrauen da sein. Und deshalb sprechen wir jetzt darüber, warum sollte man der Bibel vertrauen. Es gibt verschiedene Aspekte, die uns dabei helfen. Und zwar haben wir einen, dass die historischen und geografischen Angaben genau zutreffen. Und zwar zitiere ich mal hier einen Archäologen, der hat was über die historischen Angaben geschrieben. Der Archäologe Johanan Aharoni schrieb, die Bibel ist immer noch die wichtigste Quelle für die historische Geografie Palästinas der israelitischen Periode. Ihre Erzählungen und Schilderungen spiegeln die geografische Umgebung wider, in der sich das Geschehene zutrug, sowie die zeitgenössischen historischen Ereignisse. Sie enthält Bezugnahmen auf etwa 475 Ortsnamen, die in jenem Land vorkommen, davon viele in Kontexten, die Einzelheiten über das Aussehen, die Lage und die Geschichte des Ortes liefern. Also wir sehen, man muss schon das, was hier der Archäologe festgestellt hat, als gegeben hinnehmen und kann man sagen, dass also die Bibel wirklich historisch vertrauenswürdig ist. Ne? Alles, was so von manchen Persönlichkeiten der Geschichte niedergeschrieben ist, wird in der Bibel auch bestätigt. Dann gibt es noch die wissenschaftliche Genauigkeit der Bibel. Die Bibel ist kein Wissenschaftsbuch, aber die Genauigkeit der Bibel im Hinblick auf die Wissenschaft ist interessant. Nehmen wir mal die Erde. In Jesaja 40, 22 spricht Jesaja richtigerweise vom Kreis oder der Kugel der Erde. Das ist interessant, weil ja einige Zeit zuvor viele Menschen gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe. Und der Jesaja hat das schon richtig beschrieben, die Form der Erde. Und den Zustand der Erde im Universum hat der Hiob beschrieben. Er hat gesagt, dass die Erde an nichts aufgehängt ist. In Hiob 26, Vers 7 finden wir das. Also auch wissenschaftlich ist die Bibel genau. Das mal so ein kleiner Ausschnitt. Also geografisch, historisch und wissenschaftlich ist die Bibel genau. Aber das sind auch einige andere Bücher, ne, die von schlauen Menschen geschrieben wurden, die nachgeforscht haben und gute Ergebnisse erreicht haben in ihrer Forschung. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, den die Bibel von allen anderen schlauen Büchern unterscheidet. Das ist die Genauigkeit im Hinblick auf Prophezeiungen. Prophezeiungen machen die Bibel einzigartig. Und manche Prophezeiungen, die liegen so hinter uns, ne, die haben sich schon erfüllt. Manche haben wir vor Augen, die erfüllen sich jetzt zu unserer Zeit. Und dann gibt es noch andere Prophezeiungen, die erfüllen sich in der Zukunft. Die kommen erst noch. Und wenn du siehst, dass die hinter dir liegen, dass die sich schon erfüllt haben, ganz exakt, dann hast du natürlich auch Vertrauen, dass die noch kommen, dass die sich auch erfüllen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen an einem Beispiel. Wir schlagen mal Daniel Kapitel 8 auf. Und wollen mal gucken, was da prophezeit wurde. Und zwar hat der Daniel hier so verschiedene Tiere gesehen, die er mit Weltmächten vergleicht. Das mag so zu Anfang ein bisschen komisch klingen, aber wir kennen ja auch diese Wappentiere oder Tiere auf den Fahnen der Länder, also den amerikanischen Adler, den britischen Löwen, den chinesischen Drachen. Und was haben wir hier in Berlin? Den Berliner Bär, genau. Ja, also ist uns nicht unbekannt, so ein Vergleich. Und wollen wir uns mal in Daniel 8 den Vers 3 anschauen und wollen mal gucken, was der Daniel so für Tiere sieht und was das bedeutet. Daniel 8, Vers 3, Als ich meine Augen erhob, da sah ich und siehe ein Widder, der vor dem Wasserlauf stand. Und er hatte zwei Hörner und die beiden Hörner waren hoch. Aber das eine war höher als das andere und das höhere kam nachher empor. Also so ein Horn bei so einem Tier steht natürlich für Macht, ne? Da kannst du mit kämpfen. Und so ist das auch für die Macht des Landes zu verstehen, was das Tier symbolisieren sollte. Und hier war es also so, dass hier eine Doppelmacht beschrieben wird, nämlich die Meder und Perser. Und dass ein Horn höher war als das andere, hat einfach den geschichtlichen Hintergrund, dass der medische König Astyages, der hat 550 einen Aufstand angezettelt, und der persische König Cyrus, der hat den niedergeschlagen. Kriege sind ja nichts Unübliches in der Geschichte, aber interessant ist jetzt, der Cyrus, der hat diese beiden Länder vereinigt. Er hat die nicht unterjocht, sondern er hat die vereinigt und dadurch waren sie eine ganz starke Macht. Medo-Persien als Doppelmacht. Jetzt wollen wir sehen, was haben die bewirkt? Schauen wir mal rein in den Vers 4. Und ich sah den Widder, also diese Doppelmacht, gegen Westen und gegen Norden und gegen Süden stoßen und keine wilden Tiere hielten vor ihm stand. Und da war niemand, der irgendwie aus seiner Hand befreit hätte. Und er tat nach seinem Willen und er tat sehr groß. Ja, was waren die Auswirkungen? Da konnte also niemand standhalten, das ist richtig. Selbst nicht die Großmacht Babylon, die damalige Weltmacht, konnte vor Medo-Persien standhalten und wurde von den Medern und Persern eingenommen. Was passierte anschließend? Schauen wir mal rein in den Vers 5. Und ich meinerseits gab weiter Acht, und siehe, da war ein Ziegenbock, also ein neues Tier kommt drauf, der vom Sonnenuntergang her über die Oberfläche der ganzen Erde kam, und er berührte die Erde nicht. Und was den Bock betrifft, da war ein auffälliges Horn zwischen seinen Augen. Also der Ziegenbock, sehen wir, er kam über die Oberfläche und es schien so, als ob er die Oberfläche der Erde nicht berührt, so schnell war er. Und dieser Ziegenbock symbolisiert Griechenland und die schnellen Eroberungen von Alexander dem Großen, die symbolisieren diese Schnelligkeit, dass der so kaum die Erde berührte. So, was haben die erreicht? Griechenland als Ziegenbock, lesen wir Verse 6 und 7. Und er kam weiter bis zu dem Widder hin, der die zwei Hörner hatte, den ich vor dem Wasserlauf hatte stehen sehen. Und er kam rennend auf ihn zu im Grimm seiner Kraft. Und ich sah ihn in enge Berührung mit dem Widder kommen und er begann gegen ihn Erbitterung zu bekunden und er ging daran, den Widder niederzuschlagen und seine zwei Hörner zu zerbrechen. Und es erwies sich, dass keine Kraft in dem Widder war, um vor ihm standzuhalten. So warf er ihn zur Erde und zertrat ihn und es erwies sich, dass der Widder niemand hatte, der ihn aus seiner Hand befreite. Schauen wir wieder in die Geschichte rein. 334 besiegten bei Gaugamela 47.000 Griechen, also als Zahlenverhältnis bei unserem Kongress, ne, letztens im Olympiastadion, da waren wir ungefähr so viel. 47.000 Griechen besiegten 1 Million Perser. 47.000 gegen 1 Million. Ne, also unglaublich, was hier geschehen ist. So war der Widder also dann besiegt. Nach dem Sieg entwickelte sich was ganz Interessantes, was Außergewöhnliches. Lesen wir mal den Vers 8. Und der Ziegenbock seinerseits tat über die Maßen groß, aber sobald er mächtig wurde, wurde das große Horn zerbrochen und es kamen dann auffälligerweise 4 an seiner Stelle empor, nach den 4 Winden der Himmel hin. Auf dem Höhepunkt seiner Macht hat Alexander der Große das irdische Leben beendet. Er starb also mit 32 Jahren, recht jung. Und 4 seiner Generäle übernahmen dann die Macht. Und das kann man wirklich nachweisen, ne? Die sind bekannt namentlich sogar. Der Ptolemäus Lagi, der hat Ägypten und Palästina bekommen, Seleukos Nikator, Mesopotamien und Syrien, Kassander bekam Mazedonien und Griechenland und Lysimachos Thrakien und Kleinasien. Ne? Also sind schon Details, die man hier wirklich nachweisen kann. Wer jetzt heute das erste Mal vielleicht hier in diesem Saal ist, der mag vielleicht denken, die Zeugen Jehovas, die haben ja echt eine blühende Fantasie. Oder die Bibel ist Auslegungssache. Da sind so ein paar Tiere, die hier rumrennen in dem Buch Daniel Und da werden Weltmächte reingedeutet, da werden geschichtliche Situationen gedeutet, Kämpfe, die sich abgespielt haben. Also das kann ja alles Mögliche gewesen sein, aber warum genau gerade das? Ja, ist das so oder nicht? Wollen wir doch den Nachweis einfach mal bringen? Wir blättern einfach mal um und gucken mal in den Vers 20 und 22 rein. Also Kapitel 8, Verse 20 und 22. Der Widder, den du sahst, der die zwei Hörner hatte, steht für die Könige von Medien und Persien. Und der haarige Ziegenbock steht für den König von Griechenland. Und was das große Horn betrifft, das zwischen seinen Augen war, es steht für den ersten König. Und das einst zerbrochen worden war, sodass an seiner Stelle schließlich vier aufstanden, da sind vier Königreiche aus seiner Nation, die aufstehen werden, aber nicht mit seiner Kraft. Also wir finden hier schon eine deutliche Bestätigung dessen, was gerade gesagt wurde. Ne? Und wenn du jetzt so im Predigtdienst vielleicht oder im Studium mit jemandem sich da darüber unterhältst und der dann so, das so anzweifelt, ne, dann warte vielleicht einfach mal ein bisschen, bis er seine Zweifel so dir so kundgetan hat. Und dann zeigst du ihm einfach mal diese Schriftstelle, weil, was hat das nämlich für einen Effekt? Wenn man sich nur einen Text aus der Bibel rauspickt, so, dann mag man vielleicht den Eindruck erwecken, das ist Auslegungssache, was in der Bibel steht. Aber wenn man die Bibel kennt, ne, also hier in dem Fall einfach mal umblättert, dann kann man schon sehen, dass sich das erhärtet, was man hier so vorträgt. Und so wissen wir, dass das, was der Daniel gesagt hat, sich erfüllt hat. Das kann unseren Glauben stärken. Ne? Er musste das glauben, der Daniel, aber wir wissen, es hat sich erfüllt. Und diese Aussicht gibt uns Hoffnung in das, was in der Bibel sonst auch steht und dass wir der Bibel wirklich vertrauen können. Also ob man der Bibel vertrauen kann, kann man prüfen, ne, haben wir jetzt besprochen, in wissenschaftlicher Hinsicht, in geografisch-historischer Hinsicht und durch die Prophezeiung kann unser Vertrauen in die Bibel gestärkt werden. Jetzt wollen wir aber über diese theoretischen Bereiche hinaus einfach mal in unser Leben gehen, weil die Bibel ist ja auch eine Anleitung für unser Leben. Und wir können in unserem Leben zeigen, ob wir der Bibel vertrauen. Dass man der Bibel vertrauen kann, haben wir gerade besprochen. Ne? Aber ob wir der Bibel vertrauen, das ist ja die Frage, die wir uns heute am Nachmittag nochmal auch stellen wollen. Und zu dem Zweck, habe ich euch schon gesagt, dient die theokratische Taschenlampe. Die habe ich heute mit. Das ist hier die theokratische Taschenlampe. Also wie eine Taschenlampe aussieht, kennt ihr ja. Ne? Man kann die anmachen, man kann leuchten. Aber die theokratische Taschenlampe hat zwei Funktionen. Ne? Da wirst du sagen, oh, das wird ja kompliziert. An- und ausmachen ist ja einfach. Aber zwei Funktionen ist ja so ein bisschen kompliziert. Aber wo es kompliziert wird, da haben wir unseren fürsorglichen Vater Jehova. Und der gibt uns dann immer eine wunderbare Anleitung. Der lässt das aufschreiben. Und die Bedienungsanleitung für die theokratische Taschenlampe, die steht in eurer Bibel. Und die wollen wir uns mal anschauen. Psalm 119, 105. Die Bedienungsanleitung für die theokratische Taschenlampe. Psalm 119, 105. Da lesen wir: Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß und ein Licht für meinen Pfad. Wir stellen also fest, theokratische Taschenlampe hat zwei Funktionen. Also wie hat das Jehova gemeint? Wichtig ist hier so eine Schlaufe, ne? Die müssen wir über unser Handgelenk streifen. Und jetzt hat er hier geschrieben, gucken wir mal, ein Licht für meinen Pfad. Das ist einfach, ne? Also wir leuchten so auf den Pfad und sehen dann, wo es lang geht. Ne? Jehova zeigt uns ja, wo es lang geht. Wir sollen aufpassen, dass wir nicht auf Abwege geraten, sondern auf dem richtigen Pfad bleiben. Und vorher hat aber Jehova geschrieben, dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß. Und jetzt kommt eine ganz interessante Funktion. Jehova rät uns mal ab und zu loszulassen. Loszulassen von dem Gedanken, ich bin ja mal belehrt worden, habe mich taufen lassen und weiß ja, wo es lang geht. Der Weg ist klar. Der Weg ist nicht klar. Du musst immer auf dem Weg bleiben. Und deshalb musst du mal loslassen, auch die Taschenlampe. Und jetzt seht ihr, wo das Licht hinleuchtet, ne, wenn ich mich jetzt so hinstelle, wo leuchtet es hin? Ist ein Licht für meinen Fuß jetzt. Das heißt, ich kann mal eine Bestandsaufnahme machen, wo stehe ich denn aus Jehovas Sicht? Ich weiß zwar, wo der Weg ist, ne? Aber der Weg kann da hinten sein. Ich bin vielleicht schon weit vom Weg abgekommen, ich stehe ganz woanders. Und deshalb immer die Überlegung, wo stehe ich? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Sehe ich den Weg nur, bin aber schon abgekommen vom richtigen Weg? Oder bin ich auch auf dem Weg? Sind meine Füße, Bestandsaufnahme, auf dem richtigen Weg? Und darüber wollen wir einfach mal heute sprechen. Psalm 19, Vers 7, wollen wir mal so als Grundsatz hier für biblische Hilfe betrachten. Psalm 19, Vers 7, das ist so für die Neuen in der Versammlung interessant und auch für unsere Kleinen. Psalm 19, Vers 7. Das Gesetz Jehovas ist vollkommen, bringt die Seele zurück. Die Mahnung Jehovas ist zuverlässig, macht den Unerfahrenen weise. Macht den Unerfahrenen weise. Was heißt das für uns? Ja, wenn wir ohne Erfahrung sind, müssen wir nicht erst schlechte Erfahrungen machen, um weise zu werden. Das geht auch, kann aber mit viel Kummer verbunden sein. Wir können einfach aus dem lernen, was Jehova uns vorgegeben hat. Wir haben jetzt im Bibelleseprogramm David gehabt. Also wir wissen, Ehebruch kann ganz schön schlechte Folgen nach sich ziehen. Das müssen wir nicht erst selber ausprobieren. Also wir werden durch biblische Negativbeispiele auch gewarnt, etwas nicht zu machen. Die kleinen Kinder vielleicht, die kennen auch so die Situation, die Eltern sagen dir, fass nicht auf die Herdplatte, weil sie könnte ja mal heiß sein. Und dann verbrennst du dir die Finger. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu überprüfen. Man fasst drauf auf die Herdplatte, man sieht dann, verbrannte Finger sind nicht schön. Oder man vertraut den Eltern und freut sich, dass man keine verbrannten Finger hat. Und so ist das mit der Bibel auch. Vertrauen wir Jehova und probieren nicht die negativen Dinge aus, um durch schlechte Erfahrungen weise zu werden, sondern werden wir weise, indem wir abschreckende Beispiele uns zu Herzen nehmen. Und jetzt wollen wir einfach mal die Taschenlampe ein bisschen einsetzen. Wir könnten ja jetzt zig Punkte besprechen. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen heute einfach mal bloß drei Beispiele nehmen, wo wir uns selber beleuchten. Ihr könnt es aber für eine Vielzahl von Beispielen nehmen. Ihr könnt zu Hause mit der Taschenlampe nochmal spielen heute Abend und euch mal selbst beleuchten und gucken, wo der Weg lang geht. Fangen wir mal an mit Sprüche 14, Vers 30. Sprüche 14, Vers 30. Da lesen wir, ein gelassenes Herz ist das Leben des fleischlichen Organismus, Eifersucht aber ist Fäulnis für das Gebein. Jetzt kannst du einfach mal überlegen, nimmst die Taschenlampe, beleuchtest dich mal selber, ja, darfst jetzt mal egoistisch sein, nur an dich denken, ja, ist jetzt sogar zwingend erforderlich, an sich zu denken, ja. Jetzt bitte nicht an andere denken und sagen, ja, da kenne ich in der Versammlung einige, die so aufbrausend sind, die kein gelassenes Herz haben. Nee, die Taschenlampe ist für uns gedacht. Den Weg darfst du ausleuchten, dich darfst du ausleuchten, aber bitte nicht missbrauchen und immer andere anleuchten, die wir so kennen, denen wir vielleicht mal was sagen wollen. Nee, machen wir nicht. Wir leuchten uns selber an und gucken, wo wir stehen. Und jetzt überlege einfach mal, bist du gelassen oder bist du eher aufbrausend? Heute mal den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie war es, als du hergekommen bist? Ich musste einen großen Fahrradkorso hier umfahren, ja. Hat mich schon ein bisschen Gelassenheit gekostet, ja, muss ich zugeben, ne? Aber ja, man versucht dann mal das Beste draus zu machen, ne? Man weiß dann, woran man arbeiten muss, ne? Aber wie sieht es mit dir aus, ne? Vielleicht hattest du das gleiche Problem wie ich. Wie bist du denn im Auto, ne? Fängst du an, denn wenn dich dann der Autofahrer bei dem Endlosstau, der da vor dir ist, du willst dann noch irgendwo raus und der lässt sich nicht raus, fängst du denn an zu gestikulieren irgendwie? Ne? So manche machen so einige Gesten, die nicht so nett sind. Ja, oder versuchst du gelassen zu bleiben und sagen, ja, geht das nicht anders? Ne? In meinem Fall, ich hatte hier angerufen und gesagt, ich komme wahrscheinlich später, fang dann mal mit dem Wachturmstudium an. Ne? Man kann ja alles irgendwie regeln. Wie sieht's aus? Ne? Überleg einfach selber für dich, bist du gelassen oder lässt dich einiges so schnell aus der Haut fahren? Standortanalyse machen, gucken, ne, wie bin ich? Kannst auch mal einen anderen fragen, wo stehe ich denn so nach deiner Meinung? Und dann überlegen, wie ist der Weg, den Jehova vorgibt. Er sagt hier, ne, ein gelassenes Herz ist das Leben des fleischlichen Organismus. Versuche ich einfach mal so ein bisschen an mir zu arbeiten in puncto Gelassenheit und den Weg zu gehen, den Jehova so in dieser Hinsicht denn vorgibt. Jetzt nehmen wir noch einen anderen Spruch, Sprüche 23, 20. Sprüche 23, 20. Begib dich nicht unter starke Weintrinker, unter die, die schlemmerisch Fleisch essen. Zwei Punkte werden ja angesprochen. Weingenuss und schlemmerisches Essen. Ja, wie sieht's aus mit deinem Alkoholkonsum? Ja? Kannst du einfach mal für dich selbst überlegen, dich selbst anleuchten, nicht einen, den du kennst, der scheinbar mit Alkoholproblemen hat, selber mal überlegen, wie viel trinke ich denn so am Wochenende? Oder brauche ich es täglich? Das ist eine Frage, die man sich einfach mal stellen kann, wenn man regelmäßig Alkohol konsumiert. Brauche ich es täglich? Kann man mal einfach ausprobieren, indem man mal versucht, mal eine gewisse Zeit ohne Alkohol auszukommen. Wenn du dabei Probleme hast, dann weißt du, es ist höchste Eisenbahn, etwas zu unternehmen. Einfach mal den Selbsttest machen, komme ich mal eine Weile ohne Alkohol aus. Sind für mich Festlichkeiten, Aktivitäten mit Brüdern nur lustig, wenn da auch Alkohol fließen kann? Oder tut es auch ein Saft oder ein Wasser und ich kann lustig mit meinen Brüdern zusammen sein? Ne? Oder bin ich da ein bisschen grämig, weil da kein Alkohol vielleicht angeboten wird? Ne? Einfach mal drüber nachdenken, wie sieht es aus mit meinem Alkoholkonsum? Wo stehe ich? Ne? Vielleicht auch aus Sicht des Arztes, hat der schon mal was dazu gesagt, dein Hausarzt, zu deinem Alkoholkonsum? Einfach mal überlegen. Ne? Genauso mit dem Essen. Ne? Wie sieht es aus mit dem Essen? Sagt dir dein Arzt, na, sie sollten das und das vielleicht ein bisschen reduzieren, auf das und das verzichten. Ne? Ihre Probleme der und der Art, die ergeben sich aus dem zu hohen Gewicht. Ne? Gibt es alles, die Verbindung kennt man ja. Wir haben auch in unseren Zeitschriften vielerlei Literaturhinweise, die uns als Hilfe dienen. Und da kann man einfach überlegen, habe ich da Probleme in der Hinsicht? Oder ist das alles so im normalen Bereich? Wir wollen eine weitere Schriftstelle uns anschauen. Taschenlampe nicht vergessen. Epheser 5, 33. Epheser 5, Vers 33. Kommen wir jetzt ins Zwischenmenschliche. Wir haben über unser Herz gesprochen, über unseren Körper. Jetzt kommen wir zur Beziehung zu anderen. Das Zwischenmenschliche 5,33, da lesen wir: Nichtsdestoweniger liebe auch jeder Einzelne von euch seine Frau so wie sich selbst. Andererseits sollte die Frau tiefen Respekt vor ihrem Mann haben. Also hier wird zwischenmenschlich ganz klar vorgegeben, wie man sich so verhalten sollte als Christ. Ne? Und jetzt einfach mal die Frage, ne? Wie behandle ich meinen Ehepartner? Ne? Wie warst du heute den ganzen Tag? Nach dem Aufstehen, beim Frühstück, ne? Mittagessen vielleicht schon. Wie habt ihr euch so behandelt heute? Gab es da Probleme, Zwistigkeiten? Habe ich meinen Partner liebevoll behandelt? So wie es unser Erkennungszeichen ist. Ne? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter euch habt. Ne? Habe ich mein Erkennungszeichen so dran gehabt? Konnte man sehen, dass ich ein herzlicher Mensch bin? Oder hat das nicht so funktioniert? Ne? Taschenlampe nehmen. Gucken, wie sieht es aus mit meiner Liebe, ne, die ich damals bei der Eheschließung vielleicht oder bei der Verlobung so hervorgehoben habe. Ist sie heute noch da? Ne, Standortanalyse machen. Ne, und ja, wenn du einen verklärten Blick hast, dann lass deinen Partner vielleicht mal die Taschenlampe halten zum Gucken. Ne. Einfach mal sehen, wie sieht es aus? Ne? Ist das nur in meinem Kopf vielleicht alles in Ordnung? Oder muss ich da vielleicht doch was korrigieren an meinem Standort? Dann wird gesagt, ne, die Frau sollte tiefen Respekt vor ihrem Mann haben. Wie sieht's aus? Hast du Respekt vor deinem Mann? Respektierst du auch Entscheidungen, die vielleicht nicht so ganz mit deinen Vorstellungen übereinstimmen, weil dein Mann gesagt hat, nach gründlicher Absprache mit dir habe ich entschieden, dass wir das besser so machen. Ne? Wir sollten uns ja miteinander beraten als Ehepaare. Und dann kann man mal überlegen, ja, wie sieht's aus? Wo stehe ich, ne, in Bezug auf die Ehe? Wo stehe ich in Bezug auf Entscheidungen, die ich treffe? Vor Jehova, vor meinem Ehepartner. Standortanalyse machen. Und wenn die Standortanalyse nicht so gut ausfällt, dann einfach mit dem Partner daran arbeiten, dass man wieder auf den richtigen Weg kommt. Denn wir sollen ja auf unseren Pfad leuchten. Mit der Taschenlampe haben wir gelernt. Das waren mal so drei Bereiche, die wir besprechen wollten, wo jeder mal in sich kehren kann, die Lampe deutlich mal auf die Füße richten sollte und versuchen mal ehrlich zu sich zu sein. Ne? Nützt ja nichts, wenn man sich was vormacht, weil Jehova kann man nichts vormachen. Ne? Der schaut ins Herz, der weiß genau, wie es aussieht bei uns. Und versuchen wir, uns zu korrigieren, wenn es irgendwo der Korrektur bedarf. Dazu haben wir die Bibel. Das war ja unser Grundgedanke, warum man der Bibel vertrauen kann. Was haben wir gesagt? Wann funktioniert das nur, dass wir die Bibel als gute Anleitung für uns nutzen können? Wenn wir sie lesen, wenn wir das ausführen, was drinsteht, also die drei Bereiche, die wir zum Beispiel besprochen haben, daran arbeiten wirklich und konsequent einhalten. Es nützt ja nichts, wenn du mal eine Woche ohne Alkohol auskommst, mal als Beispiel von vorhin, und dann wieder gibt die Tasse und dann wieder viel trinkst. Ne? Das bringt ja nichts. Dann machst du dir selber was vor. Also wir versuchen es dann konsequent einzuhalten, was Jehova empfiehlt. Nur dann ziehen wir langfristig den Nutzen daraus. Verstärken wir also unser Verhältnis zu Jehova, unser Vertrauen zu ihm, indem wir uns mit seinem Wort intensiv befassen, indem wir eine Standortbestimmung vornehmen und gucken, ob wir auf dem richtigen Weg bleiben. In dem Vortrag wurde jetzt gezeigt, warum man der Bibel vertrauen kann. Ob wir der Bibel vertrauen, das können du und ich jeden Tag beweisen.